Was kommt auf uns zu? Liebe Freunde, Jesus sitzt mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Unwillkürlich fällt da der Blick auf den Tempelplatz. Und die Jünger sprechen das aus, was sie empfinden beim Anblick dieses herrlichen Tempels. Herr, welch ein Gebäude! 40 Jahre lang wurde mit aller Kraft an diesem herrlichen Bauwerk gebaut. Die Handwerks- und Baumeisterkunst Israels hat sich in diesem Bauwerk dargestellt. Riesige weiße Marmor- und Steinquader prägen das Bild. Der Fürst ist mit Gold überzogen. Der Tempel galt fast als eines der 7 Weltwunder. Herr, welch ein Bauwerk! Und dann sagt Jesus, es wird von diesem Tempel kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird kaputt gehen. Das hat keinen Bestand. Und nun etwas ganz Seltsames. Die Jünger erschrecken nicht dabei, sondern sie stellen eine ganz andere Frage, als wir erwarten. Sie fragen nicht, warum denn, Herr? Sondern sie fragen, wann wird das geschehen? Denn die Jünger wissen und kennen sich so weit in der Bibel aus, wenn der Tempel nicht mehr sein wird, dann ist volle Heilszeit, dann ist der Messias selbst da, dann ist das Reich Gottes angebrochen. Sie leben in einer Erwartung auf diese Heilszeit, auf dieses Ende hin. Sie hatten eine Erwartung. Herr, wann wird das geschehen? Die Freude der Erwartung. Das ist unsere erste Überschrift auf diese Frage. Was kommt auf uns zu? Liebe Freunde, das biblische Zeugnis vom Ende der Zeit ist nie Drohung, gar nie. Ist gar nie Angstmache, sondern ist ein Zeugnis, ein Ruf der Freude. Die Bibel ist an keiner Stelle ein Drohbuch, es ist ein Trostbuch und darin ein Freudenbuch. Der Herr kommt wieder, so wissen wir, seit der Himmelfahrt Jesu. Das Letzte wird eingeläutet, das Ende der Geschichte dieser Welt. Ist keine Sache, ist kein Zustand, ist eine Person. Jesus kommt wieder. Was kommt auf uns zu? Wir können formulieren vom biblischen Wort her, es geht zunächst um gar kein Was. Es geht um einen Wer. Wer kommt auf uns zu? Jesus wird wiederkommen. Das ist Freude, das ist Erwartung. Allerdings, und das möchte ich sehr deutlich sagen, wir wollen das nicht verschweigen. Wer nicht zu Jesus gehört, wer ihn nicht kennengelernt hat, für den wird alles das, was die Bibel sagt, vom Ende dieser Welt Drohung werden. Er wird Angst bekommen dabei. Dazu halten wir solche Abende, wo wir uns versammeln und vom biblischen Wort anreden und weiterführen lassen. Weißt du, das ist eine ganz schlichte Prüffrage für deine Verbindung zu Jesus hier vor dir liegen. Was da bezeugt wird durch die ganze Bibel vom Alten bis ins Neue Testament, bis auf die letzte Seite, Gott wird dieser Welt ein Ende setzen, ein Ende mit der Wiederkunft Jesu. Freust du dich darauf oder fürchtest du dich vor diesem Tag? Man kann dieses biblische Zeugnis 10-mal in Watte einpacken und 20-mal mit Goldpapier umhüllen. Wer Jesus nicht kennt, wird sagen, das ist eine Drohung. dass diese Welt aufhört. Die Bibel benutzt öfters dieses Bild für das Ende der Welt von der Hochzeit. Da kommt der Bräutigam und holt seine Braut ab. Das ist ein komisches Hochzeitspaar, ein komisches Brautpaar, wo die beide zittern vor Angst vor dem Augenblick, wenn wirklich geheiratet werden muss. Da denkt jeder, also ganz sauber ist das nicht. Je näher der Tag der Trauung der Hochzeit kommt, umso größer wird doch die Erwartung, es steigert sich doch die Freude. So ist das bei Christen. Je näher diese Zeit kommt, wo Gott diese Geschichte der Welt abschließt, wo Jesus wiederkommt, umso näher kommt dieser Zeitpunkt der Hochzeit, umso mehr steigt unsere Freude. Mit meiner Frau war ich einmal aus zum Essen. Da saßen am Nebentisch zwei junge Leute, die machten ganz traurige Gesichter. Man soll ja da nicht so zuschauen, aber wir beide haben dann gerätselt, was macht die wohl so kaputt? Was treibt die um? Und dann kam die Wirtin an den Tisch zu den beiden. Und wir haben so mit halbem Ohr, es ist ja ziemlich unhöflich, aber immerhin, wir haben zugehört. Und jetzt haben wir gemerkt, die besprechen ihre Hochzeit, die wollen da heiraten und da feiern. Sind aber da gesessen, wie wenn sie zur Beerdigung müssten. Da ist etwas nicht in Ordnung. Wie viele Christen laufen rum, wie wenn es zur Weltbeerdigung geht. Und es geht zur Hochzeit. Spürt man uns diese steigende Freude, diese Erwartung ab? Da wird berichtet von dem Theologieprofessor Martin Kähler, als er 75 wurde, da wollte ihm der Posaunenchor seiner Gemeinde eine besondere Freude machen und sie haben schon ganz früh vor seinem Haus Aufstellung genommen und gespielt. Und dann ging plötzlich nach dem ersten Lied die Türe auf und der Martin Kähler stürzte raus im Schlafanzug, schaute sich um, drehte um, Tür zu und weg war er. Der Posaunenchor stand ganz verdutzt. Aber dann spielten sie noch ein Lied und noch ein drittes und dann kam schließlich Kähler wieder, diesmal ein wenig adretter gekleidet. Und da fragte ihn der Posaunenchorleiter nach seinen Glückwünschen, die er ausgesprochen hatte, warum sind sie denn so schnell wieder verschwunden vorher? Uns hätte nichts ausgemacht, auch mal einen Professor im Schlafanzug zu sehen. Und da hat Kähler zu ihm gesagt, ich bin aufgewacht an Posaunentönen und bin runtergestürmt, weil ich dachte, Jesus kommt wieder und jetzt war es nur der Posaunenchor. Dieser Mann hat gelebt in der Erwartung, in der Freude, Jesus kommt wieder und jetzt war es nur der Posaunenchor. Allerdings, liebe Freunde, die Bibel gibt uns keinen Fahrplan an die Hand, sodass wir heute Abend so genau aufstellen könnten, jetzt noch 2 Jahre und dann nochmal 2 und dann am 30. Mai ist Weltuntergang. Blödsinn. Die Bibel ist kein Fahrplan, sondern ein Bereitschaftsplan. Das sagt Jesus immer dazu. Solche, die warten, sind Leute, die jeden Augenblick bereit sind. Wachet! Diese Freude auf die Wiederkunft Jesu ist eine wachsame Freude. Da sitze ich in meinem Zimmer unten und dann kommt mein Ältester und sagt, Papa, komm schnell, zieh dich an, wir gehen zur Feuerwehr. Da sage ich, wieso brennt's denn, hat die Sirene getan? Nein, sagt er, aber um Punkt 5 Uhr wird die Feuerwehr dort in der Straße sein und spritzen. Ich sage, Bub, du bist dumm. Die Feuerwehr spritzt doch nicht ohne so. Doch dem Florian, sein Vater, hat's gesagt, um 5 Uhr kommt die Feuerwehr. Und tatsächlich, Schlag 5 ging die Sirene los und die Feuerwehr rückte aus. War eine angesagte Übung. Aber das wäre eine schlechte Feuerwehr, die nur zu den angesagten Übungen bereit ist. Und sonst hocken die daheim. Und wenn die Sirene tut, dann sagen sie, für heute ist keine Bereitschaft. Wir bleiben da, dann brennt das Haus eben nieder. Eine Feuerwehr muss bereit sein. So leben wir Christen in dieser Welt. Das will Jesus uns sagen. Seid bereit in dieser Erwartung. Denn wir warten nicht auf den Untergang der Welt. Wer verkündet denn so einen Quatsch? Die Christen, die reden vom Feuer und vom Rauch und vom Schlimmen und vom Schrecken. Die Welt wird sich in nichts auflösen. Ist doch gar nicht wahr. Die Bibel redet nicht vom Untergang der Welt. Die bezeugt die Wiederkunft Jesu. Das ist Thema des Endes. Wenn die Bibel vom Ende der Welt redet, redet sie von der Wiederkunft Jesu und der neuen Schöpfung. Man muss nur lesen, was da steht. Wir warten nicht auf den Untergang, sondern auf den Neuanfang. Wir warten. Wie ist das, wenn da Besuch angesagt ist? Dann setzen wir uns in den Sessel und sagen, sieht zwar furchtbar aus, aber es kommt ja Besuch, der wird schon aufräumen. Gerade andersrum ist. Leute, wir gehen los, wir sind tätig, wir schaffen, wir machen alles picobello in Ordnung. Dann kann Besuch kommen. So sind wir Wartende. Es wird alles in Ordnung gebracht auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind in dieser Welt die eigentlichen Optimisten, Leute, die noch etwas erwarten. Wir sind die Hoffnungsträger. Ganz gewiss nicht oberflächlich, sondern mitten in dem, was hier an Bedrückendem und Schwerem da ist. Aber wir haben einen Ausblick, eine sich steigernde Freude. Wir wissen um das Ende, wir wissen um den Herrn, der kommt. So wie dieser Missionar, das ist ein altes Beispiel, das man in manchen Büchern findet, das einen aber hineingeht ins Herz. Der war in einem Land in Afrika und dort starb eines seiner Kinder. Und dann hat er den Sarg gezimmert. Und dann kam ein Eingeborener dazu und hat gesagt, so Missionar, gehst du jetzt weg? Und er sagt, nein, ich gehe nicht weg. Ja, es ist doch eines deiner Kinder gestorben. Er sagt, ja, es ist gestorben, aber ich habe diese Gewissheit aus dem biblischen Wort, dieses Kind ist bei Jesus, ich bleibe bei euch. Und da antwortet ihm dieser Eingeborene und sagt zu ihm, Missionar, du kannst durch den Horizont sehen. Das gibt uns die Bibel. Das gibt uns Jesus, den Blick durch den Horizont. Es gilt aber dann zum Zweiten. Dieser Blick durch den Horizont ist verbunden mit einer Mahnung. Haben wir zunächst das bezeugt, was das ganze biblische Wort durchzieht, die Freude der Erwartung, reden wir jetzt vom Klang der Mahnung. Jesus redet ganz nüchtern. Wir haben ja diese Verse gehört aus Matthäus 24, was er zu seinen Jüngern sagt auf die Frage, wann. Er sagt nicht, Leute, das geht alles wie von selbst. Ihr braucht nur hinzusitzen und zuzusehen, wie bei einer Aufführung, bis der letzte Vorhang sich hebt. Er sagt ganz anders. Bis zu diesem Tag, da wird es durch Schweres hindurchgehen. Ihr werdet hören und erleben Kriege. Geschrei von Kriegen, Drohungen mit Kriegen, Aufstände, Kämpfe, teure Zeit, Erdbeben, Verfolgung, ihr werdet in Druck kommen. Jesus malt nicht rosarot, sondern ganz nüchtern, aber er sagt dann ein Dreifaches. Er sagt erstens mit dieser Mahnung, erschrecket nicht. Ganz wörtlich heißt das aus dem Griechischen, werdet nicht kopflos, verliert nicht den Kopf. Wo Menschen kopflos werden, da werden sie verführbar, sie können nicht mehr denken. Wisst ihr, das ist etwas, was wir in unserer Zeit heute zunehmend erleben. Menschen, die in Furcht kommen, die kopflos werden, können verführt werden. Ganz schnell. Jesus sagt, erschrecket nicht. Werdet nicht kopflos. Behaltet klaren Kopf. Wer die Bibel liest, ist ein nüchterner Mensch. Den kann man nicht so schnell verführen. Er sagt sogar noch deutlicher, es muss so geschehen. Das muss alles kommen. Was steckt denn da dahinter? Warum dieses Muss? Warum geht es durch solche schweren Wegstrecken hindurch? Liebe Freunde, ganz schlicht deshalb, weil der Herr dieser Welt, der Böse, nicht kampflos aufgibt. Nicht kampflos. Der setzt alles daran, diese Heilsvollendung Gottes zu verhindern. Weltweit und in deinem Leben. Er gibt nicht kampflos auf. Das muss so geschehen. Der Satan tritt mit seinen Kräften an, um Gottes Heilsvollendung zu verhindern. Die Weltgeschichte als Vollendung ist nur zu verstehen unter diesem, was uns die Bibel bezeugt. Der Satan gibt nicht kampflos auf. Allerdings, und das gilt nun zu diesem Wort, erschrecket nicht. Es sind keine Angriffskämpfe mehr. Seit Jesu Auferstehung, da sind das nur noch Rückzugskämpfe. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Satan kann nicht mehr angreifen. Er kann nur noch sich zurückziehen und Rückzugsgefechte führen. Das ist ein Blick hinein in das zunehmende Übel in unserer Zeit. Es ist nicht eine Ausbreitung, sondern der Satan muss sich zurückziehen. Ein Bekannter erzählte uns, er war im Krieg und kam mit einer Gruppe von Kameraden in einen Hinterhalt. Sie liefen in eine offene Falle des Gegners und nur die hereinbrechende Dunkelheit verhinderte, dass sie gleich gefangen genommen wurden. Und so saßen sie da, sie wussten, wir sind ringsum vom Feind umstellt, und beim ersten Morgengrauen wird er angreifen und uns gefangen nehmen, wenn nicht gar töten. Und wie sie so da saßen, ohne jede Aussicht, völlig trostlos, da hörten sie ein Geräusch. Dann hatte sich einer ihrer Kameraden von der Hauptarmee durch die Linien des Feindes geschlichen und hat gesagt, Leute, wir schlagen euch heraus, geht ganz leis an diese Stelle, dort wird der Durchbruch erfolgen. Er hat gesagt, die Lage hat sich nicht geändert zunächst. Wir saßen genau noch wie vorher im Kessel, vom Feind umringt, aber doch war etwas völlig neu geworden. Wir wussten, die holen uns heraus. Da hat sich unsere ganze Situation verändert. Wisst ihr, so leben wir in dieser Welt, umstellt von vielem, aber wir haben die felsenfeste Gewissheit, der Herr holt uns heim. Er ist durchgebrochen durch den Belagerungsring und hat uns das zugerufen. Wir rufen es heute Abend in seinem Namen einander zu. Du musst nicht untergehen, du wirst nicht vernichtet, du wirst nicht gefangen genommen. Geh an diese Stelle, geh zu Jesus, der bringt dein Leben durch. Erschrecket nicht. Das Zweite, was Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehen. Wehen tun weh. Wissen sogar wir Männer. Da bin ich einmal bös verschimpft worden, als unser drittes Kind geboren wurde. Die Kinder werden seltsamerweise immer spät nachts geboren. Da liegt man im schönsten Schlaf und wird gerüttelt, du, es ist soweit. Da bin ich also aufgeschreckt, Frau ins Auto zum Krankenhaus gefahren. Sie hat gesagt, ich habe Wehen. Wir kamen an im Krankenhaus morgens um 5 und da sagt sie, die Wehen sind weg. Ja, sage ich, ist ja gut, kehren wir wieder um. Kann ich wieder weiter schlafen. Ist sie aber sauer geworden. Jetzt war es ja längst soweit. Da sind wir die Treppchen in Stuttgart, die vielen Staffeln, Trepp auf Trepp abgelaufen. Ich noch im Halbschlaf, so lang, bis die Wehen wieder kamen. Meine Frau hat auf die Wehen gewartet. Wehen sind das Anzeichen dafür, neues Leben wird geboren. Wisst ihr, das ist ein Blick in diese Welt hinein. Die Welt liegt nicht in den Todeszuckungen, sondern Neues wird geboren. Gott schafft ein Neues durch dieses Vergehen, durch diese Schmerzen, durch dieses Böse hindurch. Dieser Blick gilt bis hinein ganz persönlich in dein Leben. Neues wird geboren. Das ist der Anfang der Wehen. Wir stehen drin in dieser schmerzensvollen Welt im Wissen, Gott schafft das Neue. Ist das ein Blick? Das haben wir von der Bibel her zu sagen, nicht mit einzustimmen in das allgemeine Wehgeschrei, in den Katzenjammer, in die Hoffnungslosigkeit. Leute, wenn wir das nicht mehr sagen, die Welt und jeder Mensch hat eine Zukunft. Eine Zukunft des Heils, dann sagt's niemand mehr, weil alle anderen sind längst in dieses Wehgeschrei verfallen. Das ist der Anfang der Wehen und Jesus sagt noch ein drittes als Mahnung, lasset euch nicht verführen. Wisst ihr, da kann man nicht dabei sitzen. Und das neutral beobachten, wie geht das in dieser Welt zu? Sondern wir werden hineingezogen. Wir selber sind ja das Kampfgebiet. Das erlebst du ja. Der Satan will nicht, dass du diese Hoffnung in deinem Leben festhältst. Der will nicht, dass du diesen Blick bekommst, diese Freude auf die Wiederkunft Jesu. Er will dich verführen. Durch falsche Heilslehren, durch falsche Religionen, durch falsche Heilsangebote von diesem Ziel Gottes ablenken. Wir sind nicht Beobachter, wir sind alle miteinander selber umkämpft. Dieser Abend mit seiner Frage, was kommt auf uns zu, soll uns wieder neu ausrichten und uns von unseren Irrwegen zurückholen. Jesus kommt, das ist unsere Botschaft. Wie kann man denn bestehen? Wie kann man dieser Verführung entgehen? Jesus sagt in diesem Kapitel, wer beharret bis ans Ende? Ganz wörtlich heißt das aus dem Griechischen, wer sich festbindet. An was denn? Wer sich festbindet an dem, was bleibt, was durchhalten bleibt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wisst ihr, das geschieht heute Abend. Wenn wir das Bibelwort hören, spricht mitten in unser Vergehen das Ewige, das Bleibende. Binde dein Leben an das Ewige und damit an den Ewigen, so kommst du durch. Das sind nun gar keine theoretischen Dinge, sondern das heißt ganz schlicht, Leute, die zu Jesus gehören, halten sich an das biblische Wort. Willst du stark sein und in diesen Zeiten standhalten, musst du das Wort essen, zu dir nehmen, in dich aufnehmen. Meine Kinder waren immer sehr beeindruckt von dieser Bildgeschichte vom Suppenkasper. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere noch. Am Anfang ist das ein richtig stämmiger, fetter Kerl. Rote Backen, der sieht aus, wie wenn er einen Ochsen heben könnte. Und dann sagt er, ich esse meine Suppe nicht. Im nächsten Bild, da sieht er schon ein wenig schmaler aus, aber immer noch sehr kräftig. So ein durchtrainierter Athlet. Ich esse meine Suppe nicht. Im dritten Bild hat er schon Normalgewicht, Größe in Kilo umgerechnet. Beim vierten Bild, da hat er das Idealgewicht. Und dann schrumpft er zusammen. Und besonders eindrücklich ist das Schlussbild. Der Grabhügel und drauf die Suppenschüssel. So. Wie viele Christen sind solche Suppenkasper-Christen? Ich esse meine Suppe nicht. Ach, ich lese heute nicht in der Bibel. Dann kommt's vom Normalgewicht übers Idealgewicht bis hin zur Magersucht. Es heißt da ganz eindrücklich, am Schluss war er wie ein Fädchen gar. So kommst du nicht durch. Den Suppenkasper, den muss man dann umhertragen. Der kann keinen Schritt mehr machen. Wie viele Christen sind so magersüchtig? Wir brauchen heute fette Christen, die das Wort essen, in sich aufnehmen, Kraft haben. Wie können wir bestehen, indem wir uns anbinden an das biblische Wort? Dass wir mit diesem Wort Durchblick haben, urteilen können. Ein alter hanischer Bruder hat mir einmal gesagt, ich lese nur noch die Bibel und den Spiegel. Hanno, die Bibel, das verstehe ich ja, das ist ja sehr fromm, aber den Spiegel? Das ist ja diese Zeitschrift, die nicht immer in besonders gutem Ruf steht. Und ich fragte ihn, ja wie das? Und er sagte, im Spiegel, da sehe ich den Film, was alles passiert, die ganze Geschichte, was da alles vorkommt in unserer Welt. Und in der Bibel habe ich den Ton dazu. So. Dazu lädt uns Jesus ein, nicht nur den Film zu sehen, sondern zu wissen, den Ton zu haben und damit durchzukommen. Probier das einmal. Wenn du da einen Fernsehfilm anschaust, dann kommt Besuch, dann stellt man ja höflicherweise, normalerweise macht man den Kasten aus. Aber viele drehen nur den Ton ein bisschen leiser. Und dann hören sie so mit halbem Ohr hin. Nach 2 Minuten kommt man schon nicht mehr mit. Warum nimmt jetzt der das Messer und geht auf den los? Da gar kein Grund da. Ja, der Ton fehlt. Da begreift man nichts mehr. So irren viele Leute heute durch diese Zeit und begreifen nichts, weil sie keinen Ton haben. Die Bibel gibt uns den Ton. Wir sehen heute, wenn wir dieses Kapitel Matthäus 24 lesen, dass ganz schlicht alle Zeichen, die Jesus nennt, für seine Wiederkunft, für die Heilsvollendung sind da. Alle. Kriege, Geschrei von Kriegen, Drohungen, ideologische Kämpfe, teure Zeit. Ich stand an einer Tankstelle. Zur Zeit geht das Benzin wieder runter, aber da ging es einigermaßen hoch. Da stand einer neben mir und hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Jede Woche 3-4 Pfennig mehr. Und da habe ich zu ihm gesagt, das steht schon in der Bibel. Mensch, hat er gestaunt. Ehrlich, ist die Bibel so aktuell, dass die Benzinpreise hochgehen? Ja, sage ich, das steht schon in der Bibel. Jawohl, das möchte ich sehen. Da habe ich ihm das vorgelesen. Der Herr Jesus sagt, es wird sein teure Zeit. War er beeindruckt? Da kamen wir zu einem Gespräch. Das sind diese zulaufenden Linien. Alle diese Zeichen sind da, selbst das Schlusszeichen Israel. Wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, der Herr sammelt sein Volk wieder im Land. Die Wiederkunft Jesu ist nahe. Und was sagt der Herr? Wenn das alles geschieht, dann baut Bunker und grabt euch ein. Atombomben sicher, macht Aktion Eichhörnchen. Verpflegt euch für einige Jahre und dann wartet, bis der Donnerschlag drüber weggeht. Und dann kommt ihr raus und singt Halleluja. Nein, Jesus sagt, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann erhebet eure Häupter, Kopf hoch, weil sich eure Erlösung naht. Wir sind heute die, die den Kopf hochtragen dürfen. Gott kommt mit seinem Heil zu Ende. Wir haben, und das ist unsere dritte Überschrift, die Hoffnung der Vollendung. Nach Matthäus 24 kommt Matthäus 25. Das beginnt mit einem Gleichnis Jesu, das sehr eindrücklich ist. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die 10, die gewartet haben auf die Hochzeit. Und dann schlafen sie alle ein. Ist ja verständlich. Aber 5 von denen haben nicht einmal vorgesorgt. Sie haben kein Öl für ihre Lampen bei sich. Öl ist in der Bibel immer das Bild für den Heiligen Geist. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ist das unsere Situation? Unsere Gemeinden und Kirchen, gerade hier in unseren westlichen Ländern, weithin eingeschlafen und geistlos. Ist das deine persönliche Situation? Lebst du in dieser Freude der Erwartung? Jesus kommt wieder. Oder bist du längst eingeschlafen, müde geworden, hast abgehängt? Es gibt so viele christliche Frührentner unter uns. 2 Jahre lang für Jesus gearbeitet und dann haben sie Rente eingereicht. Jetzt langt's. Jetzt kommen meine anderen Interessen. Bist du solch ein christlicher Frührentner? Es gibt so viele Kurzstreckenläufer, einmal mit vollem Einsatz mitgearbeitet, dann japsend am Ziel sich hingesetzt und die anderen laufen weiter. Ist das unsere Situation? Wir werden nicht zur Vollendung kommen. Wo wir solche Freizeitchristen sind, Jesus unser Hobby. Solche, die warten, die leben nach seinem Wort. Trachtet am Ersten, das heißt, setzt alle Kraft dafür ein. Geht hin, sagt der Herr zu seinen Jüngern. Nicht hockt euch hin und wartet ab, was geschieht. Es heißt im Gleichnis dann, und es ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt. Leute, das ist der Freudenruf, der Bräutigam kommt. Wir gehen Jesus entgegen, er wird kommen. Seine Auferstehung, mit dem hat dieser Hochzeitszug begonnen. So wie ihr ihn habt, so sagen die Engel, gen Himmel fahren sehen, so werdet ihr ihn sehen, wiederkommen. Er ist der Erste dieser neuen Schöpfung, wir dürfen folgen. Wir sind eingeladen zum Fest mit Jesus. Da muss man wieder aufwachen, neu Tritt fassen, sich einreihen in die Schar derer, die warten, bis er kommt. Freust du dich auf ihn? In meiner Gemeinde, da hat mir einmal eine Mutter angerufen und hat gesagt, Herr Pfarrer, ist das wirklich wahr? Mein Sohn ist heimgekommen, hat gesagt, sie planen einen Bankeinbruch. Da war ich geschwind erstaunt und habe gesagt, wie? Ach ja, habe ich gesagt, doch, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Was, sie planen einen Bankeinbruch? Ja, habe ich gesagt, das war so im Konfirmandenunterricht. Da hat einer von den Konfirmanden zu mir gesagt, das ist doch alles frommer Käse. Das gibt's doch alles gar nicht. Die Bibel und all das fromme Gerede, dann habe ich zu ihm gesagt, du, wenn ich dieser Überzeugung wäre, dass wirklich da nichts dahinter und nichts davor ist, dann würde ich mein Leben anders gestalten. Dann würde ich auch noch nicht in den Konfer sitzen, sondern dann würde ich 2 Jahre lang alle meine Intelligenz drauf verwenden, ein großes Ding auszuknobeln, das narrensicher ist und mir dann einige Millionen unter den Nagel reißen und dann nichts wie ab. Das hat ihn beeindruckt, aber zu Hause hat er erzählt, der Pfarrer plant einen Bankeinbruch. Ich muss keinen Bankeinbruch machen, ich weiß etwas Besseres, der Herr wird einbrechen in diese Welt und diese Welt erneuern. Gott wird die Vollendung schaffen, er wird neu schaffen, das bringt uns in Bewegung. Darf ich so direkt fragen, denn alles Ausweichen ist hier vom Übel. Wie ist das in deinem Leben? Wie hörst du diesem Wort zu? Bist du eingeschlafen? Bewegt dich so vieles, aber du wartest nicht mehr auf Jesus. Das spielt keine Rolle mehr für dich. Dann ist höchste Zeit heute Abend. Wach auf, fass wieder Tritt, hör auf diesen Ruf. Wie ist das bei dir? Ist die Freude in dir längst erstorben? Du bist ein Resignierter geworden. Dann lass dich wieder erwecken. Dann sag das zu Jesus, Herr, ich gehöre dir. Aber bei mir ist alles so öd und leer geworden. Entzünde mich wieder. Ein Christsein ohne diese wachsende Freude ist eine öde Sache. Mach heute Abend wieder einen Anfang, lern wieder mit Jesus dich zu freuen. Oder bist du gar einer, der dieses Ziel, das Gott vollenden wird, noch gar nie ernst genommen hat? Dann nimm's jetzt ins Auge, dann hör das, trau diesem Wort, lass dich hineinnehmen in den Zug derer, die unterwegs sind, zum Vollendungsfest im Himmel. Dazu soll dieser Abend dienen. Das ist Sinn einer Evangelisation, dass jeder Einzelne, der jetzt hier ist, heute Abend, dass wir uns wieder treffen und wiederfinden beim Fest im Himmel, wenn der Herr sein Heil vollendet haben wird. Ich möchte dich ganz direkt und ohne Umschweife fragen, wenn Jesus jetzt käme, bist du dabei? Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir loben dich darüber, dass bis zu dieser Stunde deine Hochzeitseinladung ergeht. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so den Blick öffnest und uns solche Gewissheit und Zusage gibst. Wir sind eingeladen zu dir. Du kennst uns. Du weißt, wie unser Leben aussieht. Du weißt um unsere Schläfrigkeit. Du weißt um unsere Freudlosigkeit. Du weißt, wie viel andere Ziele wir anstreben. Wir danken dir für dein Wort, das uns aufweckt, das uns wieder anzündet, das uns recht ausrichtet. Tu du das jetzt an jedem von uns. Danke, Herr. Amen.